Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Das Grüne muss nach oben, der Gartenpodcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Anja Berger. Anja ist Baumschulmeisterin aus Solingen und die Frau hinter dem Instagram-Account Die Gartenschule. Und der Name ist Programm. Täglich postet sie einen Beitrag zu Pflanzen oder zum Garten, gibt Online-Seminare oder führt Einzelberatungen zur Gartengestaltung durch. Ich möchte heute unter anderem wissen, wie Anja es schafft, dass sich ihre Kunden nach getaner Arbeit wie im Urlaub fühlen, wieso sie ihre Kunden fragt, wann sie in Urlaub fahren und wie sie es selbst schafft, zum Arbeiten in den Urlaub zu fahren. Hallo Anja.
Hallo Jens, schön, dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne, ich freue mich. Anja, möchtest du uns zum Einstieg vielleicht einmal kurz erzählen, wie dein beruflicher Werdegang war?
Ja, also ich habe das Abitur gemacht und wusste danach nicht wirklich, was ich machen soll. Habe ganz viele Sachen ausprobiert und wieder abgebrochen, habe studiert und habe auch eine andere Lehre gemacht und Praktikum gemacht und bin irgendwann in einem Praktikum nach Frankreich auf einen Biobauernhof gekommen, wo ich gearbeitet habe. Und das war zwar schrecklich auf diesem Bauernhof, aber mir hat das von der Arbeit her Spaß gemacht. Und dann habe ich eine Lehre angefangen als Baumschulgärtnerin. Und also sagen wir es mal so, ich hätte das nach dem ersten Tag direkt wieder abgebrochen, hätte ich nicht schon vorher 1000 andere Sachen gemacht und mein Vater mir gesagt hat, ey, du machst jetzt mal irgendwas zu Ende. Also das war schon echt hart. Aber ja, ich bin dabei geblieben und eigentlich ist mein Beruf auch wirklich meine Berufung. Also ich habe dann irgendwann den Meister gemacht, weil mir das schon wichtig war, dass ich nicht nur 8 Stunden am Tag am Spaten stehe, und habe den Meister gemacht und mich auch sonst weitergebildet. Und ja, ich bin glücklich mit dem, was ich mache.
Und irgendwann hast du dich selbstständig gemacht. Wie kam es dazu?
Also eigentlich kam es dazu, dass die Baumschule, das war eine Biobaumschule, wo ich gearbeitet habe, da ist der Chef krank geworden und hat uns alle gekündigt. Und zu dem Zeitpunkt waren meine Söhne aber noch so klein, dass ich nicht voll arbeiten konnte. Und die beim Arbeitsamt waren der Meinung, dass ich nicht vermittelbar bin, nur für halbtags. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mein Mann ist auch selbstständig, sonst hätte ich mich das, glaube ich, auch nicht getraut. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich mir dachte, ich brauche ja auch keine Anfangsinvestitionen. Mein Kapital ist wirklich mein Wissen, und habe mich mit der Gartenschule selbstständig gemacht. Wobei mein Mann der Meinung war, wenn ich den Leuten alles beibringe in ihren Gärten, das wäre eine schlechte Geschäftsidee, weil die würden mich ja einmal buchen und dann würden sie alles wissen. Aber so ist es nicht. Also ja, und jetzt bin ich seit 2013 selbstständig mit der Gartenschule.
Das heißt, dein Instagram-Account heißt nicht nur Die Gartenschule, sondern du bist quasi die Institution Die Gartenschule, und dort zeigst du Kunden, wie sie den Garten gestalten und pflegen können und müssen, oder legst du selber Hand an und legst den Garten an?
Nein, also ich mache wirklich nur Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe halt eine schlimme Rückenoperation hinter mir. Ich kann das gar nicht mehr. Ich kann keine 8 Stunden mehr am Spaten stehen. Und die Gartenschule, es gibt ganz viele Gartenschulen in Deutschland, und damals habe ich wirklich so überlegt, wie ich mich nennen möchte oder nennen soll, damit das klar ist, was ich eigentlich will, was ich an Wissen vermitteln will. Ich weiß, Gartenschule hört sich vielleicht so ein bisschen streng an, aber ich finde, das drückt genau das aus, was ich mache. Ich unterrichte in sämtlichen Gartenfragen.
Und die Kunden, auf welchem Weg kommen die zu dir? Kommen die über deinen Instagram-Account oder über deine Webseite, oder ist das Mund-zu-Mund-Propaganda oder eine Mischung aus allem?
Wirklich eine Mischung aus allem. Also das fing natürlich 2013 ganz klein an mit so ein paar Kunden, die ich halt von der Arbeit, wo ich früher gearbeitet habe, kannte. Und so die ersten Jahre war das wirklich so, guten Tag, mein Name ist, ich bin die Nachbarin von, da haben sie ein Beet angelegt und das sieht so schön aus, das möchte ich auch haben. Und ja, über die Webseite kommen natürlich auch welche, und jetzt über Instagram kommen halt auch Kunden, aber das ist dann halt wirklich meistens Online-Planung.
Genau, da kämen wir auch noch dazu. Das heißt, du gehst eigentlich zu den Kunden hin und planst mit denen den Garten, gestaltest den Garten mit denen, aber du gibst halt auch Online-Seminare und über die Gartengestaltung und über Gartenwissen und machst auch Einzelberatung, richtig?
Genau, genau. Also die Kunden, wo ich hinfahre, das ist Also man bucht mich und dann komme ich zu den Leuten in den Garten. Ganz oft sind die beim ersten Mal extremst nervös, also fangen wirklich an, den Garten aufzuräumen, bevor ich komme. Wobei ich das eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte den Garten ja so sehen, wie er ist. Und ich manchmal schämen die sich auch für ihre Gärten. Und ich habe also wirklich noch nie, klar sehe ich Verbesserungspotenzial in den Gärten, wo ich bin, aber ich habe noch nie irgendwie die Nase über irgendwas gerümpft oder irgendwas verurteilt, weil ich mir denke, in dem Moment, wo man mich bucht, wollen die Leute ja irgendwas verändern. Und ich arbeite auch unheimlich gerne mit den Sachen, die vorhanden sind. Also manchmal ist mir das selber unangenehm. Gestern war ich in einem Garten, der hatte mitten auf der Wiese einen uralten, riesigen Thuja, einen Lebensbaum, zur Kugel geschnitten. Also wirklich so überhaupt nicht mein Geschmack und auch überhaupt nicht mein Stil. Und ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit, wo ich selbstständig bin, ein einziges Mal eine Scheinzypresse gepflanzt, weil der Kunde es haben wollte. Aber, und der meinte zu mir, sollen wir die absägen, wenn das nicht passt in ihre Gartengestaltung? Und ich guckte den so an und dachte, oder ich habe es auch gesagt, ich glaube das jetzt gar nicht selber, dass ich sag, aber ich würde die behalten. Die passt dir wunderbar hin und die verdeckt den Teil dahinter. Und also ich bin nicht die sagt, das muss weg und das muss weg und das muss weg und das machen wir alles neu. Und ich arbeite total gern mit den Sachen, die in den Gärten vorhanden sind.
Jetzt hast du mir quasi eine Antwort für die meine nächste Frage vorweggenommen, denn ich hätte dich am liebsten gefragt, wie arbeitest du am liebsten? Fängst du auf dem weißen Blatt an oder fängst du dort an, wo schon was ist und gestaltest dort lieber um?
Also ich habe mehr dadurch, dass ich ja selber keine Ausführung mache, habe ich mehr Kunden, die nur einzelne Bereiche umgestalten wollen oder einzelne Beete anlegen wollen. Also, dass ich einen kompletten Neugarten plane, das habe ich noch nicht oft gemacht. Und das mache ich dann auch ganz oft mit Garten- und Landschaftsbauern zusammen, die aber zumindest schon mal so den Plan haben, wo sie die Wege hinlegen und wo die Terrasse hinkommt und dass ich dann praktisch nur noch die Planerin für die Pflanzbeete bin. Wenn ich jetzt Beete plane, Staudenbeete plane oder Pflanzbeete plane, habe ich es natürlich am liebsten, wenn ich da braune Erde vor mir habe. Das ist wie so eine Leinwand, auf der ich zeichnen kann. Ich verwende natürlich Pflanzen, die vorhanden sind, mit, aber es ist wirklich ganz schwierig, wenn du irgendwo hinkommst, hast ein 10 Quadratmeter Beet, die Leute wollen was verändern. Aber die Pfingstrose muss bleiben und die Rose muss bleiben und der Rhododendron muss bleiben und wo also schon so ein Geörschel vorhanden ist und ich soll dann da was Schönes draus machen. Also das ist schon wesentlich schwieriger und da muss ich auch manchmal, ich mein privat kann ich auch keine Pflanze wegwerfen. Also ich bin jetzt nie so der professionelle Gärtner, der sagt weg, weg, weg. Da muss ich dann wirklich auch hart sein und wirklich sagen, nee, das müssen wir entweder umpflanzen oder es muss wirklich weg. Das passt jetzt hier so gar nicht mehr ins Gesamtbild. Leichter ist natürlich braune Erde, das ist wie eine Leinwand.
Und wenn du die braune Erde als Leinwand hast, hast du so Vorlieben, mit welchen Pflanzen du am liebsten malst?
Also klar habe ich gerne Pflanzen oder ein Repertoire an Pflanzen. Also ich muss das so sagen, ich verwende keine Pflanzen, die ich nicht selber im Garten bei mir privat ausprobiert habe, weil ich, ich habe ja selber einen großen Garten und ich habe wenig Zeit, das muss alles gut gehen und schnell gehen und robust sein und ohne großen Aufwand funktionieren. Also ich habe auch nicht, manche Gartengestalter verwenden manche Pflanzen nicht, weil es so Allerweltspflanzen sind. So zum Beispiel der Sonnenhut, Rudbeckia. Ich denke mir, das ist eine tolle Staude. Und wenn ich die Art Deamii nehme, das ist eine trockenheitsverträgliche Staude, die steht wie eine Eins, die kommt zuverlässig wieder, die blüht ganz lange, die sieht im Winter schön aus. Klar gibt es die schon ganz lange und klar gibt es die auch in jedem zweiten Garten, aber das ist eine robuste Staude, wo auch wirklich Anfänger mit zurechtkommen. Was soll ich denen irgendwelche Schätzchen da rein planen, die aber nach 2-3 Jahren verschwinden? Also ich habe schon viele Stauden oder auch Pflanzen, die ich gerne verwende, aber es ist nicht mein Garten, sondern es ist ja der Garten vom Kunden und meine Kunden müssen mitplanen. Also ich frage die natürlich, was sie haben wollen, welche Farbvorlieben sie haben wollen und dann guck ich halt, wie der Standort ist, wie die Lichtverhältnisse sind, wie der Boden ist, wie der pH-Wert ist, wie ja der Pflegeaufwand ist, den die Leute betreiben wollen. Der ist meistens nicht sehr hoch. Also Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der gesagt hat, machen Sie mir es total aufwendig. Ich möchte da jeden Tag 10 Stunden drin pflegen. Und dann gebe ich den Leuten wirklich eine Liste an die Hand mit Pflanzen, die da wachsen würden. Und die sollen dann wirklich googeln, welche Pflanzen ihnen von der Optik her gefallen. Und mit dieser Vorauswahl plane ich dann das Beet. Und dadurch haben die Pflanzen auch wirklich einen viel größeren Bezug, als wenn die nur sagen, hier, da, ich möchte hier hinten ein blühendes Beet haben in weiß, rosa, blau, machen Sie mal. Die müssen also wirklich mitmachen. Und ich habe auch noch, ich habe schon einmal einen Kunden gehabt, der gesagt hat, das ist mir jetzt so aufwendig, ich vertraue Ihnen, da machen Sie das alleine. Aber die meisten haben doch Spaß dran, auch selber mit auszusuchen.
Du möchtest schon, dass die Kunden mit einbezogen werden und die Kunden sich selber Gedanken darüber machen, was sie möchten, damit sie auch hinterher wissen, was sie da haben und wie sie damit umzugehen haben und es vielleicht auch mehr wertschätzen?
Auf jeden Fall. Also ganz am Anfang, ich meine, das habe ich immer noch, wenn ich irgendwo hinkomme, ich bin irgendwo hingekommen und habe ein Bäumchen mitgebracht, was der Hausherr einpflanzen sollte. Und das war gar nicht so billig. Das Bäumchen hat 300 € gekostet und der war total genervt. Also wirklich, wo soll der Scheiß denn jetzt hin? Und das muss schneller gehen. Und ich war drauf und dran, mein Bäumchen wieder mitzunehmen, weil ich mir dachte, ey, der hat das echt nicht verdient. Ich habe mir so eine Mühe gemacht, das Schönste auszusuchen in der Baumschule. Und da war ich echt so ein bisschen beleidigt, so dass der das nicht wertgeschätzt hat, was ich ihm da mitgebracht habe. Also am liebsten sind mir die Kundinnen, die wirklich, wenn es dann ans Pflanzen geht, das machen wir ja auch zusammen. Also ich zeichne den Plan, ich besorge auch die Pflanzen und stelle die dann auch an Ort und Stelle mit dem richtigen Pflanzabstand hin, pflanze die ersten 1-2 Pflanzen gemeinsam mit ein. Und dann gehe ich. So, und am liebsten sind mir wirklich die Kunden, die, oh, ich freue mich so, endlich geht's los und sie bringen die Pflanzen und das finde ich schön.
Hast du so eine Highlight-Begegnung oder negativ oder positiv, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die muss man einfach mal erzählt haben?
Also mit meinen Kunden, ich glaube, das kann jeder Gärtner, der mit Kunden zu tun hat, da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Also wirklich, wirklich Sachen, wo ich ganz am Anfang wirklich dachte, das meinen die doch nicht ernst. Also so Fragen, wie muss man den Plastiktopf abmachen von der Pflanze beim Pflanzen? Oder dass ich in einen Garten kam, die Leute hatten das Haus gekauft, ein riesengroßer, voll sonniger Garten, wo noch nichts drin stand, nur eine Rasenfläche. Da war ich zum ersten Mal und der Mann sagte als erstes zu mir, der Baum da hinten, den will ich weghaben, was muss ich machen? Und ich guckte den wirklich an und guckte zu dem Baum rüber und guckte ihn wieder an und meinte, der steht beim Nachbarn. Ja, das weiß ich, aber den will ich nicht haben. Was muss ich machen? Und ich war mir echt nicht sicher, ob der das ernst meint. Oder der meinte das ernst. Und dann, also da war ich habe dann erstmal versucht zu sagen, ja, aber der steht doch so weit weg, der wirft ihn doch noch nicht mal Schatten. Ist mir egal, den will ich weghaben, was muss ich machen? Und da war ich echt drauf und dran, weil ich dachte, ey, bist du irgendwie nicht richtig, Anja. Aber dann habe ich ganz klar gesagt, sie können da überhaupt gar nichts machen. Dieser Baum gehört dem Nachbarn, der steht so weit weg von ihnen. Da haben sie überhaupt gar keine Handhabe dagegen vorzugehen. Und seien sie doch froh, dass da ein Baum steht und der ein bisschen Schatten wirft aufs Nachbarsgrundstück. Und ja, dann hat die Frau das Gespräch übernommen. Aber solche Sachen gibt es echt viel. Oder so, ich finde ja Bäume toll. Also wirklich Bäume finde ich toll, aber nicht bei mir auf dem Grundstück. Okay. Also wirklich, da erlebt man wirklich Sachen, da muss man echt zwischendurch viel Geduld haben. Also ich habe wirklich, das mag sich jetzt böse anhören, aber manchmal habe ich das Gefühl, die brauchen jetzt keinen Gärtner, sondern Psychologen.
Okay. Was ich mich frage, wir sprechen ja die ganze Zeit von Hausgärten, Ziergärten, Beeten, Vorgärten. Kommt in deinem Beruf oder kriegst du als Auftrag auch mal, oder kriegst du den Auftrag, ein Gemüsebeet anzulegen oder zum Beispiel einen Gemüsegarten anzulegen? Oder kommt sowas nicht oder nur selten vor? Oder gehört das gar nicht zu deinem Berufsbild, dass du sagst, nee, das machen die und die Menschen?
Also zu meinem Berufsbild so gibt es ja irgendwie gar nicht so. Also was viel zugenommen hat, auch dank Corona, sind wirklich, dass die Leute vermehrt Hochbeete gepflanzt haben. Ich meine, die Gärten werden ja immer kleiner, dass die Leute Hochbeete gebaut, nicht gepflanzt haben, Hochbeete gebaut haben und dann von mir halt wissen wollten, wie sie das füllen und welche Gemüse besonders anfängerfreundlich sind und einfach so ein paar Tipps haben wollten. Das mache ich, das kann ich auch. Ich habe selber auch früher im Garten ein bisschen Gemüse angebaut. Ich habe ein einziges Mal einen richtigen Bauerngarten geplant, wirklich einen richtig großen, fast Selbstversorgergarten mit ganz vielen Beeten und Beerensträucher und Obstbäumen und Gewächshaus und Kompostplatz. Aber Gemüse war lange Zeit wirklich verpönt. Aber so in den letzten Jahren ist das wirklich, dass die Leute da immer mehr Spaß dran haben. Aber aufgrund der Größe der meisten Gärten ist es wirklich ganz oft wirklich auf ein Hochbeet begrenzt.
Und in deinem eigenen Garten, du hast ja gesagt, dass du die meisten Pflanzen, die du auch deinen Kunden anvertraust, selber erstmal ausprobierst. Und wie muss man sich deinen Garten vorstellen?
Also ich habe 2000 Quadratmeter war der Ursprungsgarten und das war früher in ganz kleine Parzellen unterteilt, weil wir hier in einem Mehrfamilienhaus wohnen. Und dann haben wir das Haus gekauft. Und dann habe ich irgendwie so nach und nach die anderen Mietergärten in Anspruch genommen. Also ich habe die nicht rausgeekelt, sondern die haben sich halt selber nicht mehr dafür interessiert und waren eigentlich froh, dass ich die Pflege übernommen habe. Und habe 2016 nochmal 1000 Quadratmeter dazu bekommen, eine ehemalige Pferdewiese, wo ich dachte, boah, super, da kann ich ja die nächsten 10 Jahre kann ich pflanzen und planen und machen und tun. Also 2016 haben wir das dazu bekommen und seit 2 Jahren ist der also auch schon voll gepflanzt. Und also ich habe halt wirklich auch ganz oft wirklich so Probierstauden. Also das, was ich meinen Kunden eigentlich ja verbiete oder von abrate, eine einzelne Staude zu kaufen, weil damit kannst du nicht Gestaltung betreiben. Das ist Patchwork, das ist Puzzle. Das habe ich aber bei mir im Garten wirklich ganz oft, weil ich wirklich so Probierstauden habe, dass ich irgendwie auf Instagram eine Staude kennenlerne oder weiß ich nicht, auf einer Landesgartenschau oder Bundesgartenschau oder aus einem Buch, die ich interessant finde und die ich wirklich erst ausprobieren möchte, bevor ich sie bei Kunden plane. Und dann kaufe ich halt eine und die probiere ich dann halt so 1-2 Jahre aus. Und wenn ich die für gut, für robust, für pflegeleicht und hübsch und für gut befinde, dann plane ich sie auch bei Kunden ein.
Und dein Garten ist aber nur für dich. Das heißt, deine Kunden kommen nicht zu dir in den Garten und du führst die dort rum und sagst, wir könnten das bei ihnen so und so und so machen, sondern du probierst das in deinem Garten aus. Du hast das im Kopf, wie das funktioniert bei dem Kunden oder wie das funktionieren könnte beim Kunden und so setzt du das dann ein.
Also ich habe immer ganz lange überlegt, so bei einer offenen Gartenpforte mitzumachen. Aber ich finde, ein Garten ist was ganz, ganz Persönliches. Und so mir völlig wildfremde Leute in Massen möchte ich irgendwie nicht in meinem Garten haben. Ich weiß, das ist schizophren, weil ich selber total gerne offene Gartenpforten besuche und irgendwo hingehe. Und meistens ist das ja auch wirklich total nett, die Gespräche, die dann laufen. Aber weiß ich nicht, da habe ich irgendwie immer Hemmungen vorgehabt. Was ich mache, ist so eine offene Gartenpforte für meine Kunden. Und was halt auch ist, dass wenn Kunden zu mir kommen, weil sie irgendwie noch eine Pflanze abholen wollen oder einen Sack Dünger abholen wollen, dann gehen wir auch ganz oft durch den Garten, was mir auch totalen Spaß macht. Aber das ist halt, ja, das ist halt immer irgendwie so intim und nett und so mit einem Kunden oder mit einem Ehepaar oder so. Und ich weiß, das ist komisch, aber irgendwie möchte ich das nicht, dass so wirklich völlig wildfremde Leute über meinen Garten urteilen. Und dann ist es auch so, dass du als Gartengestalter, also wenn ich so eine offene Gartenpforte habe für meine Kunden, da arbeite ich ja auch drauf hin. Also mein Garten ist ganz oft nicht ordentlich, weil ich halt einfach bei den 3000 Quadratmetern auch nicht die Zeit habe. Ich habe Bienen, ich habe Kinder, ich bin selbstständig. Ich habe einfach extrem viel um die Ohren und mein Garten ist seltenst top gepflegt. Und wenn ich dann so eine offene Gartenpforte habe, dann arbeite ich natürlich auch drauf hin und bin der Meinung, okay, den kann ich vorzeigen. Und zwei Tage vorher denke ich immer nur, bist du bescheuert? Wie kannst du das machen? Du kannst doch hier keine Leute durchschicken. Ich meine, du verdienst dein Geld damit, wie das hier aussieht. Und ja, das sind, glaube ich, so Selbstzweifel, die man oder die ich zumindest dann auch habe.
Du hast jetzt gesagt, du möchtest nicht gerne so viele Menschen in deinem Garten haben. Aber andererseits hast du es eben schon so ein bisschen selbst angesprochen, du hast jeden Tag zehntausende Besucher in deinem Garten.
Ja, wobei das ja meistens oder oft Pflanzenporträts sind. Also das ist ja, klar fotografiere ich auch manchmal ganze Beete, aber das sind ja wirklich ganz oft, also so wie heute habe ich die Krokusse gepostet, dass das wirklich ganz konkret einzelne Pflanzen sind.
Wo ich eben eigentlich drauf hinaus wollte, waren die Bienen.
Okay, ach so, ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, das sind aber mehr als 10.000. Also ich habe hier 10 Völker stehen. Das heißt, das sind im Sommer 500.000 Damen. Die fliegen nicht alle aus, aber das sind ganz schön viele. Wobei man das nicht merkt. Also ich merke eigentlich nur, dass ich so viele Bienenstöcke im Garten stehen habe, wenn die Schneeglöckchen blühen. Weil dann fliegen die halt nicht so weit, dann bleiben die wirklich im Garten. Und ansonsten, Honigbienen bevorzugen ja eher Massentrachten. Also ist nicht so, dass du bei mir im Garten bist und siehst und hörst nur Bienen.
Aber achtest du auch darauf, was du pflanzt? Also dass du bienenfreundlich zum Beispiel pflanzt und dass du jetzt vielleicht nicht für deine Honigbienen, aber vielleicht für Wildbienen, dass du ja halt bienenfreundlich gärtnerst, auch bei deinen Kunden? Oder kommst dir da eher, natürlich kommt es auf den Kundenwunsch an, das ist selbstverständlich, aber rätst du den Kunden dann schon, machten sie doch ein bisschen was für die Insekten?
Also das ist in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr nötig. Da kommen die Leute schon von alleine drauf, dass die sagen, wir hätten es aber gerne insektenfreundlich. Ich habe da eigentlich immer schon drauf geachtet, aber also ich imkere jetzt seit 12 Jahren und seitdem hat sich mein Gartenverständnis auch nochmal wirklich total geändert, dass ich da wirklich vermehrt drauf achte und auch, also zum Beispiel wusste ich gar nicht, bis ich geimkert hat, dass die Forsythie so wertlos ist. Also Forsythie hat kein Nektar, kein Pollen, außer einer einzigen Sorte, das ist die Beatrix Farron, die hat zumindest Pollen, die kannst du aber nicht kaufen, weil sie keiner anbietet. Das wusste ich nicht, obwohl ich ja, wie gesagt, Baumschulmeister bin und das mein Metier ist. Das, keine Ahnung, ob ich es überlesen habe oder ich weiß es nicht. Also es hat sich schon geändert und die meisten Leute fragen wirklich ganz gezielt nach, dass die wirklich sagen, wir hätten es gerne insektenfreundlich. Das ist wirklich, das wissen die Leute, dass sie was machen müssen und machen können und dass selbst ein Balkonkasten dafür wichtig ist und zählt. Aber selbst wenn die nicht fragen, ich meine, wer, wenn nicht ich als Gärtner, kann die Welt bunter und insektenfreundlicher machen? Also das habe ich ja in der Hand, was ich denen vorschlage. So, ja.
Genau, deswegen frage ich ja auch, ob das auch bei dir im Kopf ist, sage ich mal, dass du das mitnimmst zum Kunden und sagst, Mensch, wollen sie nicht das und das machen, da machen sie gleichzeitig was für die Bienen oder für die Insekten, weil ich kann mir vorstellen, dass ja nicht jeder Kunde oder jede Kundin von dir sofort immer alles auch weiß, weil sonst bräuchten sie dich nicht, sondern du denen ja die Vorschläge machst, dass die und die Pflanze kann man da super und so hinsetzen und gleichzeitig machen sie etwas für die Insekten, dass du das halt auch mitnimmst.
Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich bin wirklich nicht dogmatisch, also ich verwende auch Exoten und ich würde auch eine gefüllte Blume, wenn sich der Kunde eine gefüllte Blume wirklich wünscht, würde ich die auch pflanzen. Also bei Stauden habe ich da überhaupt kein Problem mit, weil ich mir denke, wenn da genügend andere drumherum sind, die Nahrung bieten, kann da auch irgendwas Gefülltes zwischen sein oder auch mal eine gefüllte Rose. Forsythien versuche ich den Leuten immer auszureden, weil die Gärten ja so klein sind, dass man ja oft nicht so viel Platz hat, um 27 verschiedene Sträucher zu pflanzen. Und wenn ich wirklich nur Platz habe, um einen Strauch zu pflanzen, dann versuche ich schon, dass ich da was nehme, was wirklich insektenfreundlich ist, ja. Mhm. Und ich bin auch diejenige, die wirklich in jedem Garten, also man bucht mich ja manchmal mit einem konkreten Anliegen, weil die Leute ein Beet pflanzen wollen, manchmal auch nur, um allgemeinen Gartenrundgang zu machen. Und wirklich in jedem Garten bin ich diejenige, ich komme ja manchmal jetzt schon blöd vor, aber die Leute wissen es ja nicht, dass ich das heute Morgen gemacht habe und heute Nachmittag mache und morgen früh wahrscheinlich wieder mache, dass ich diese gekauften Insektenhotels schlecht rede, weil wirklich ganz, ganz viele von diesen gekauften Insektenhotels sind für den Müll. Und die Leute haben da viel Geld ausgegeben, also auch wirklich von teuren Insektenhotels. Und dann ist da immer noch das Laubfach drin und die Kiefernzapfen unten drin und der Draht ist direkt davor gepappt. Und ich entschuldige mich dann immer, wenn ich, also ich gehe ja dann durch den Garten und gebe zu all meinen Senf ab, was ich denke, was nicht richtig ist, was nicht richtig geschnitten ist oder was umgepflanzt werden muss. Und deswegen finde ich auch, dass ich was zu den Insektenhotels sagen soll. Also ich meine, die meisten Leute sind eigentlich nur froh, aber wie gesagt, ich komme mir halt blöd vor, weil ich das wirklich zweimal am Tag mache. In jedem Garten ist so ein Insektenhotel und ja.
Ja, ich sehe das ja auch immer wieder, also natürlich nicht aus deiner Sicht als mit Kunden, sondern wenn ich irgendwo einkaufen gehe und sehe diese Insektenhotels, dann fasse ich mir auch immer wieder vor den Kopf, weil mittlerweile müsste jeder verstanden haben, dass ein Tannenzapfen oder ein Kiefernzapfen da nichts zu suchen hat. Oder Stroh hinter Draht.
Ja, ja. Aber du siehst auch ganz oft, auch auf Instagram, siehst du ganz oft so große Insektenhotels, die in irgendeiner Jugendaktion, Kirchenaktion, keine Ahnung was Aktion irgendwie gebaut worden ist, wo ich mir denke, liebe Leute, wenn ihr euch da so eine Mühe macht und an einem Wochenende so einen Riesenkasten baut, hätte auch irgendjemand noch eine Viertelstunde googeln können, um zu wissen, dass das nicht richtig ist, was ihr da gemacht habt. Und ja, das ist schade eigentlich, weil man findet ja wirklich alles im Netz.
Genau, es ist schade. Und vor allem, sie meint es ja gut.
Ja.
Genau. Wenn wir mal von den Insekten noch ein Stück weitergehen, ich denke gerade ein bisschen an den Klimawandel und überlege, wie das in deinem Beruf sich vielleicht niederschlägt. Also merkst du das bei dir auch, dass du zum Beispiel entweder, weil die Kunden auf dich zukommen und fragen oder du von dir aus selbst, dass du dir schon Gedanken machst, dass du zum Beispiel bestimmte Pflanzen nicht mehr pflanzt, weil es Wasser Säufer sind oder Bäume zum Beispiel, wo du weißt, die werden die nächsten 50 Jahre und so alt werden Bäume manchmal mindestens.
Oder mindestens, viele, ja.
Genau. Werden sie vielleicht nicht mehr überleben und dass man dann vielleicht zu anderen Arten greift.
Ja, also meine Pflanzplanung hat sich total geändert. Also ich plane ganz anders, als ich noch vor 5 Jahren geplant habe. Also wirklich. Ich komme ja aus Solingen und Solingen galt früher als das Regenloch Deutschlands. Also wir hatten wirklich 1300, 1400 Liter Niederschlag im Jahr und ich weiß das, weil ich seit meiner Lehre vor 30 Jahren wirklich das aufschreibe, wie viel es regnet. Und 2018, 19 und 20 hatten wir knapp die Hälfte davon. Und es gibt einfach Pflanzen, die extrem viel Wasser brauchen. Und also zum Beispiel Bauernhortensien gehören dazu. Ich mag die total gerne, weil wenn es gut läuft, blühen die von Juni bis zum Frost und sehen im Winter noch toll aus. Aber ich habe meine Bauernhortensien aus dem Garten rausgeschmissen. Obwohl die richtig standen, die standen im Halbschatten, die waren gut mit Humus versorgt und die habe ich sogar gegossen. Das ist vielleicht noch ein anderes Thema, so Gießverhalten, aber die haben diese trockenen Sommer einfach nicht überlebt. Und also da achte ich total drauf, dass ich wirklich bei den Stauden und auch vor allen Dingen bei den Bäumen klimaverträgliche Bäume, also trockenheitsverträgliche Bäume aussuche. Und da gibt es ja, es gibt ja die Klimabäume und es gibt diese Galkliste, Gartenamtsleiterliste, wo Bäume gelistet sind, die halt einfach mit diesen höheren Temperaturen, mit der Hitze und mit der Trockenheit wirklich besser zurechtkommen.
Kann man diese Liste öffentlich einsehen?
Ja, die wird auch ständig aktualisiert. Also wenn du Galkliste eingibst im Netz, dann kommt so eine Liste oder Klimabäume, dann kriegst du Listen mit diesen Bäumen. Und dann ist halt auch ganz wichtig, dass wenn du einen Hausbaum pflanzen willst, dass du wirklich guckst, wie groß kann das Ding werden? Und kann ich ihm das zugestehen, dass er auch diese Endgröße erreicht? Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Baum zu pflanzen, der 30 Meter hoch werden will. Und du nach 10 Metern sagst, nee, jetzt ist aber Schluss, jetzt muss der aber abgeschnitten werden oder die Spitze rausgeschnitten werden oder sonst irgendwas. Also die Endgröße ist halt, eigentlich ist die Endgröße bei Gehölzen total entscheidend. Und dann kann ich erstmal gucken, was ich von denen, die dann noch verbleiben, mir aussuche.
Und hast du selber Bäume im Garten?
Ich habe Bäume im Garten, aber ich habe leider in dem Garten sehr viele hohe Fichten mit übernommen, die ich eigentlich ganz schrecklich fand. Ich muss wirklich sagen, fand, weil ich mag keine Fichten. Aber wir haben vor 3 Jahren die waren bestimmt auch schon 25 Meter hoch oder 20 Meter hoch, 4 große Fichten fällen müssen, weil der Borkenkäfer sie befallen hat. Die Fichten kommen ja mit der Trockenheit überhaupt nicht zurecht. Und das fand ich ganz schrecklich, weil dies wirklich so den Garten total verändert hat. Also es ist mir echt schwer gefallen, die zu fällen, weil es waren halt auch noch 2 gesunde dabei, aber die standen zu nah und wegen Umsturzgefahr mussten die halt auch mit weg. Wir haben jetzt einen neuen Baum dahin gepflanzt, aber dadurch, dass ich habe halt immer noch mehrere von diesen großen Fichten auf dem Gelände und solange die noch stehen, pflanze ich halt keine neuen Bäume, weil ich mir denke, beim Fällen nicht, dass ich dann einen Baum pflanze und beim Fällen gehen dann die neuen kleineren Bäume kaputt. Aber ich habe ganz viele Ideen, was ich für Bäume denn dann pflanze, wenn es die Fichten nicht mehr gibt.
Willst du uns eine erzählen? Eine Idee?
Also gepflanzt jetzt für die Fichten, die weggegangen sind, habe ich einen Bienenbaum. Bienenbaum ist der schöne deutsche Name. Der richtige deutsche Name ist Stinkesche. Der heißt Stinkesche, weil wenn du die Blätter zerreibst, stinkt es. Ja, mein Gott, da zerreibst du halt nicht die Blätter, also völliger Blödsinn. Der heißt Bienenbaum, weil der wirklich ganz spät im Sommer blüht und unglaublich viel Nektar hat. Also 5 Blüten eines Bienenbaumes füllen den Magen einer Honigbiene. Also die müssen gar nicht so viel fliegen, um wieder zurück in den Stock zu gehen. Den haben wir gepflanzt. Und was ich total gerne haben möchte, ist die weidenblättrige Birne. Die sieht aus wie eine Olive und ist sehr, sehr trockenheitsverträglich. Und eine Mehlbeere fände ich toll. Und eine Blasenesche, Kohlreuteria, könnte ich mir auch vorstellen. Ich kann jetzt eine Stunde lang hier Bäume vorschlagen, die ich pflanzen will. Aber so viel Platz habe ich halt auch nicht. Das heißt, ich muss dann wirklich nochmal auswählen.
Bevor du ins ganz große Schwärmen kommst, müssen wir kurz das Thema einmal wechseln.
Also sprich mich nicht auf Pflanzen an, das ist gefährlich.
Sprechen wir einmal über deine Seminare, über deine Online-Seminare. Und zwar, du gibst ja einmal Online-Seminare, die man auf deiner Webseite ja buchen kann. Also zumindest kann man sich dort anschauen, was du für Seminare gibst und kann dir dann eine E-Mail schreiben und dort buchen. Und die Adresse verlinke ich natürlich hier unter der Folge. Und was ich mich gefragt habe, du bietest ja auch Einzelberatung an, online. Das heißt, du sitzt in Solingen und auf Rügen sitzt jemand, der möchte einen Garten anlegen. Und du möchtest ihn beraten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es da gewisse Hürden gibt, weil du nicht vor Ort bist.
Ja.
Weil du siehst nichts, du kannst dich nicht umschauen, du kannst ja nur auf das vertrauen, was dir gesagt wird. Oder wie machst du das?
Genau. Also es ist sicherlich mit einem höheren Risiko verbunden, als wenn ich live da bin, weil ich einfach auch auf andere Sachen achte als die Leute in ihrem Garten. Aber ich finde somit, ich telefoniere mit den Leuten, ich kriege ganz viele Fotos, ich frage dann, also nicht nur Fotos von dem Beet, was ich planen soll, sondern auch dann vom Nachbargarten, so vom Ausblick her. Die Leute müssen selber rausfinden, was sie für einen Boden haben. Das weiß ich nicht auswendig, was auf Rügen, ob die da Sandboden haben oder Lehmboden oder sauren Boden oder alkalischen Boden, das weiß ich nicht. Das müssen die halt selber rausfinden. Und ich stelle halt ganz viele Fragen und ja, mit per E-Mail, per Telefon, per FaceTime-Telefonaten geht das eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt wirklich schon mehrere Beete und Gärten so online geplant und dann bekommen die Leute halt wirklich einen Pflanzplan, wo dann draufsteht, 7 Pflanzen davon, 13 Pflanzen davon, 10 Pflanzen davon, die sie dann versuchen, irgendwo lokal in der Staudengärtnerei oder in der Baumschule zu kaufen oder im Internet zu bestellen. Die dürfen auch keine Ersatzsorten ohne Rücksprache mit mir annehmen, weil das passiert halt auch ganz oft. Ich meine, das kenne ich ja hier auch. Ich habe mir ja was gedacht bei den Sorten, die ich ausgesucht habe. Und wenn eine Sorte wirklich nicht lieferbar ist, dann muss ich die Ersatzsorte wirklich absegnen, dass ich dann sage, komm, ist okay, die wird nur 20 Zentimeter niedriger oder so, die kannst du auch nehmen. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Die andere Art Online-Seminare, die du gibst, ist, ich nenne es klassisch mal den Frontalunterricht. Das heißt, dir schauen eine beliebige Anzahl Teilnehmer zu, die sich vorher bei dir angemeldet haben. Und du erzählst ihnen etwas über ein bestimmtes Thema. Möchtest du mal ein paar Themen aufzählen, die du dort anbietest?
Ja, also erzählen. Also diese Online-Seminare dauern schon immer 2 Stunden, manchmal auch 2¼. So, und Frontalunterricht ja, aber ich möchte eigentlich, dass die auch jederzeit Fragen stellen können. Also auch per Videokonferenz einfach reinquatschen, sobald es um Gartenthemen geht, bringt mich nichts durcheinander. Von den Themen her bin ich eigentlich total weit aufgestellt. Also ich habe ja jetzt gerade aktuell dieses, wie plane ich ein Staudenbeet, wie lege ich ein Staudenbeet an. Dann habe ich bienenfreundliches Gärtnern. Ich habe trockenheitsverträgliche Pflanzen, wo ich halt sehr viele Pflanzen vorstelle. Was habe ich noch? Kleinbleibende Blütensträucher, das ist eigentlich so das Anstrengendste, finde ich. Weil da kriege ich wirklich nur in die Sortimente und stelle so, ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind verdammt viele Sträucher vor, die maximal 2 Meter hoch werden. Also das ist wirklich so, die Leute kriegen auch eine Liste dann, weil es geht ja auch um die botanischen Namen und ich erzähle halt zu jeder Pflanze etwas. Da geht's wirklich nur drum, sich das anzugucken und sich vielleicht Notizen zu machen, welche man besonders hübsch findet und dass man dann für den Garten auswählen kann. Ich habe ein Seminar, was ich total gerne habe, über Blumenzwiebeln. Das finde ich total klasse. Dann habe ich so allgemeine Vorträge, was ich jetzt auch gerade gehalten habe, was man jetzt so im Februar, März, im Frühjahr macht. Das heißt, wie mache ich meinen Garten frühlingsfit? Wie mache ich meinen Garten herbstfit? Gehölzschnitt? Über Rosen kann ich erzählen. Über die Lebensbereiche der Stauden kann ich erzählen. Also eigentlich kann ich zu ganz vielen Pflanzthemen was erzählen. Obstbaumschnitt und auch Obstsorten mit den Unterlagen und ja. Also ich bin wirklich die Pflanzentante. Ich habe keine Ahnung vom Pflastern oder Statik von Treppen oder ich meine, ich kann planen, wo die Pergola hin soll. Ich habe keine Ahnung, wie die gebaut wird. Das macht dann wirklich der Garten- und Landschaftsbauer. Aber mit den Pflanzen kenne ich mich aus.
Und da du dich anscheinend sehr, sehr gut mit Pflanzen auskennst, hattest du ja letztes Jahr auch Gelegenheit bekommen, dich noch etwas anders auszudrücken als gewöhnlich. Nämlich du hast eine Einladung bekommen und durftest ein paar Tage, kann man sagen, in Erfurt verweilen. Möchtest du darüber mal was erzählen?
Genau, auf der Bundesgartenschau, da bin ich hingekommen, eigentlich durch Zufall, weil ich den Garten einer Dame geplant habe, deren Bruder beim Erstgespräch mit dabei war und der ist irgendwie Beauftragter für die Bundesgartenschau, keine Ahnung, was er da genau macht, jedenfalls ein hohes Tier und der war von meiner Art, wie ich über den Garten rede, sehr angetan und hat halt gefragt, ob ich auch Vorträge mir vorstellen könnte, Vorträge zu geben. Und ich so, ja klar, ich meine, ich gebe ja auch Seminare für Weiterbildungsseminare für Gartenlandschaftsbauer. Und ja, so bin ich dann zur Bundesgartenschau gekommen und war da eine ganze Woche und habe halt wirklich mehrfach am Tag Seminare für die Besucher da gehalten. Und das fand ich echt klasse. Also ich habe immer Fotos gemacht, wenn ich so die Ankündigungen gesehen habe. Da gab es ja dann so Terminankündigungen, wo dann mein Name stand. Das fand ich schon klasse, so als einfache Gärtnermeisterin. Das, ja, da war ich stolz.
Da kann man stolz sein, denke ich.
Ja, das also, ja, ich fand das klasse.
Und vor wie vielen Menschen hast du dann dort gesprochen?
Also das waren sehr heiße Tage, also so viele Leute waren das gar nicht. Die meisten Zuhörer hatte ich, wie es ein Sommergewitter kam, da sind nämlich ganz viele dann reingekommen, aber die sind alle sitzen geblieben. Und ich durfte diese Vorträge, sollten eine halbe Stunde dauern. So, und das sind ja ganz viele Themen, wo ich ja eigentlich ein Tagesseminar oder ein Zweitagesseminar mache, die ich schon auf anderthalb Stunden oder zwei Stunden runterbreche für meine Online-Vorträge. Und jetzt sollte ich die nochmal weiter runterbrechen auf eine halbe Stunde. Und das fand ich echt total schwer. Also das habe ich auch nicht eingehalten. Ich habe ganz oft zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde geredet. Aber die sind immer alle sitzen geblieben, die Leute. Also kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Weil eigentlich geht man ja zur Bundesgartenschau, weil man Blümchen gucken will und nimmt dann vielleicht so einen Vortrag noch irgendwie mit. Ja.
Das heißt, du konntest dir die Themen, über die du referierst, auch aussuchen oder wurden dir die vorgegeben? Aber du hast ja eben gesagt, du hast quasi Inhalte aus deinen Seminaren runtergebrochen.
Ja, also ich hab hingeschickt, was ich habe. Also die Themenblöcke, die ich habe. Und dann kamen aber noch Fragen, ob ich zum Beispiel was zu Rasen erzählen kann. Und klar kann ich was zu Rasen erzählen, aber ich bin jetzt auch nicht so der englische Rasenfanatiker, weil es auch unglaublich zeitaufwendig und arbeitsaufwendig ist. Also ich habe in meinem Rasen Klee und ich habe auch Gänseblümchen. Ich mähe den regelmäßig, weil ich finde, wenn der Rasen regelmäßig gemäht ist, dann sehen die Blumenbeete noch schöner aus. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil ich halt genügend bienenfreundliche Pflanzen in den Beeten habe. Und dann hatte ich in einem von diesen Rasenvorträgen so einen Rasencrack, der mir im Vorfeld Fragen gestellt hat, dass ich dachte, oh mein Gott, der kann dir wahrscheinlich noch einen erzählen. Aber das habe ich dann trotzdem irgendwie hinbekommen. Und die meisten Leute, die im Publikum saßen, waren auch dafür, dass ein Gänseblümchen im Garten im Rasen wachsen darf. Und ja, also ich mache mit einer Kollegin auch zusammen Tagesseminare und werde von Garten- und Landschaftsbauern gebucht. Also als Inhouse-Schulung in den Firmen. Und dann dürfen die sich auch Themen aussuchen. Und ja, also wir arbeiten uns eigentlich auch überall ein. Wenn die irgendein Thema haben, was wir noch nicht haben, dann arbeiten wir das aus.
Nochmal der Schwenk zur Buga zurück. Das war dann schon, war das so ein kleiner Ritterschlag auch?
Also ich fand das klasse, ja. Also ich fand das wirklich gut und ich hoffe oder ich denke auch, dass ich jetzt in diesem Referentenpool drin bin, dass ich jetzt also vielleicht zu jeder Buga darf, weil das ist ja, ich meine, klar war das Arbeit und es war auch den ganzen Tag Arbeit, weil ich halt vormittags einen Kurs hatte, mittags einen Kurs hatte und nachmittags einen Kurs hatte, aber zwischendurch hatte ich ja dann auch zwei Stunden Pause und konnte mir die Buga angucken. Ich meine, was will man da mehr? Oder man geht arbeiten und guckt sich dann noch irgendwas an und lernt irgendwas. Ich fand das total klasse, so eine ganze Woche durch diese Staudenpflanzungen von der Petra Pelz zu streifen und zu fotografieren. Ich fand das toll.
Und das geht ja jetzt, du setzt ja jetzt nochmal einen oben drauf. In der Einleitung habe ich es ja auch schon angedeutet, du fährst demnächst ja zum Arbeiten in den Urlaub.
Ich hoffe, dass es Urlaub ist. Ja, ich fahre im Mai, leite ich als Fachleiterin eine Gartenreise. Und zwar nach Norditalien an die oberitalienischen Seen, also nach Lago Maggiore, an den Lago Maggiore und an den Luganasee und an den Comersee. Und ein echt straffes Programm. Also wir gucken uns wirklich jeden Tag drei Gärten an. Und ja, da bin ich die Reiseleitung. Und das ist echt klasse. Also es sind wirklich alles Gärten, die ich mir auch privat im Urlaub alle angucken würde. Und ja, da freue ich mich drauf.
Und beschäftigst du dich schon mit der italienischen oder norditalienischen Flora?
Also die haben da an den oberitalienischen Seen ein ganz besonderes Klima. Da gibt es sogar einen Fachbegriff vor, dieses insubrische Klima. Das heißt, die haben kaum Frosttage, also wirklich ein sehr ausgeglichenes Klima und viele Sonnenstunden und extrem viel Niederschlag. Und dadurch ist da eine ganz andere Vegetation möglich an ganz vielen Pflanzen, die bei uns nicht frosthart sind. Also da, klar, beschäftige ich mich. Ich lese jeden Tag im Moment ein Buch über die Gärten in Norditalien und ja, Ich möchte ja vorbereitet sein.
Anja, ich habe noch zwei kleine Fragen an dich.
Okay.
Die erste ist, ich habe jetzt einen neuen Garten, ich habe ein Haus gekauft oder ich habe ein Haus gebaut und habe plötzlich einen Garten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit diesem Garten machen soll. An wen wende ich mich zuerst oder was mache ich zuerst?
Es kommt ein bisschen, also wenn du frisch gebaut hast und du hast Bauland da, also du hast noch keinen Garten, würde ich immer erstmal sagen, sähe ein Jahr lang Gründüngung aus. Das kann auch richtig hübsch sein, dass du Sonnenblumen nimmst und Phacelia, weil der Boden ganz oft nach den Baumaßnahmen total verdichtet ist. Also wir haben hier gerade nebenan auch eine Baugrube, wo ich mir denke, wo der Garten hinkommt, ich kenne die Baupläne, fahren die mit ihren Baggern den ganzen Tag hin und her und hin und her und wieder nach vorne. Und dann wird halt irgendwann oben noch 20 Zentimeter Mutterboden draufgekippt. Das sieht gut aus, du nimmst es ab und denkst, du hast einen Garten. Das würde ich als allererstes machen, eine tief wurzelnde Gründüngung aussäen, in der Hoffnung, dass du diese Verdichtung wieder aufbrichst. Hast du aber ein Haus gekauft, wo schon ein Garten drin ist, würde ich auch erstmal sagen, beobachte das eine ganze Vegetation lang. Lass das auf dich wirken, dass du weißt, wo scheint denn hier die Sonne im Hochsommer und wo sitze ich denn gerne? So, weil man stellt sich irgendwie vor, ich möchte gerne links sitzen. So, und dann stellst du aber fest, links sind aber die Nachbarn, die fünfmal in der Woche grillen, dass du dich vielleicht auch besser dann rechts hinsetzt, weil da die Nachbarn ruhiger sind, dass man also das auch nicht übertreibt, dass man wirklich vielleicht am Anfang, und ich kann auch verstehen, dass du vielleicht am Anfang trotzdem direkt schön was Blühendes haben willst, dann gehst du im Frühjahr in den Laden und kaufst dir für 10 Euro irgendwelche Samentütchen, irgendwas Einjähriges, was schon schön blüht, was du aber jederzeit halt wieder rückgängig machen kannst. Also ich würde auf gar keinen Fall direkt losgehen, und das machen halt die meisten, die gehen los im Frühjahr, wenn dann das erste Mal schönes Wetter ist, und kaufen dann alles, was ihnen gefällt, was schön blüht, möglichst einzeln, eine davon, eine davon, eine davon. Und alles blüht im April, Mai, und dann blüht es halt auch nur im April, Mai. Das heißt, im August, September hast du dann nichts Blühendes. Also ich weiß, dass das schwerfällt, gerade wenn man irgendwie gebaut hat oder ein Haus gekauft hat, dann will man loslegen. Aber man braucht so einen Grundplan, wo man hin will, was man machen will. Und dann kann man sich ja über die Jahre so langsam vortasten einfach, dass man irgendwie anfängt, die Terrasse zu machen und dann vielleicht das Beet an der Terrasse. Aber es sollte zumindest grob der Plan stehen, wo was hinkommt, also wo der Gemüsegarten hinkommt und wo die Schaukel aufgestellt wird und wo ein zweiter Sitzplatz gemacht wird. Und
Aber wie du schon sagst, man muss erstmal auch eine Zeit lang seinen Garten so ein bisschen lesen, um zum Beispiel zu merken, wo behalten sich die Nachbarn immer auf, wo möchte ich dann sitzen, oder ich kann mir vorstellen auch zum Beispiel Schattenwurf, dass man auch erstmal überhaupt schaut, vielleicht wirft Nachbarshaus irgendwo Schatten, dass ich da zum Beispiel bestimmte Pflanzen nicht hinsetze oder so, das genau. Ist bestimmt auch sowas, ne?
Genau, genau. Und egal wie klein ein Garten ist, man sollte zumindest eine zweite Sitzgelegenheit einplanen. Das muss jetzt nicht auch eine groß gepflasterte Terrasse sein. Das reicht auch, wenn man eine Rindenmulchfläche nimmt oder eine Kiesfläche nimmt oder auch einfach nur ein kleines Tischchen mit zwei Stühlen auf eine Grasfläche stellt. Und das, also ich habe in meinem Garten 7 Sitzplätze. Ich sitze selten im Garten. Also wenn ich sitze, sitze ich bei den Bienen. Ansonsten sitze ich selten im Garten. Aber ich habe diese Sitzplätze und es sieht einfach schön aus. Und wenn man einen zweiten Sitzplatz hat, hat man auch einen ganz anderen Blick auf den Garten. Und da sage ich auch den Leuten immer, nehmen Sie mal Ihre Plastikmöbel und setzen Sie sich hin. Ob sie sich da überhaupt wohlfühlen. Manchmal hat man das, keine Ahnung, weil da vielleicht eine Wasserader ist oder ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Gehen Sie mit Ihrem Plastikstühlchen oder mit Ihren Holzstühlen mal durch den Garten und setzen Sie sich hin, ob Sie sich da überhaupt wohlfühlen, bevor wir da jetzt eine Kiesfläche anlegen für einen zweiten Sitzplatz. Also ich und in einem übernommenen Garten schlummern halt auch ganz viele Schätzchen im Boden. Ich meine, wenn man im November in ein Haus zieht, da können ja im Februar Millionen von Schneeblöckchen kommen oder Stauden, die man überhaupt gar nicht kennt. Deswegen also nicht direkt alles ja rausschmeißen oder neu machen, sondern sich wirklich die Zeit nehmen und erstmal beobachten.
Anja, meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir eine Pflanze in den Garten setzen von irgendwo auf der Welt und du hättest die Garantie, sie könnte bei dir gedeihen. Welche wäre das?
Boah. Keine Ahnung. Also ich hab so viele Pflanzenwünsche noch, die ich haben möchte, die ich ausprobieren möchte. Aber da ist keine bei, wo ich sage, die will ich unbedingt haben. Und dadurch, dass ich wirklich so ein fauler Gärtner eigentlich bin. Also ich habe auch zum Beispiel keine Dahlien im Garten. Ich beobachte diese Dahlien-Mania, die da in den letzten 2 Jahren sich entwickelt hat und denke mir, ey, da bin ich viel zu faul zu, die Dinger auszugraben oder in Töpfe zu pflanzen. Da habe ich überhaupt keine Zeit zu. Oder Kübelpflanzen, die ich irgendwie reinholen muss oder so. Wir haben mehrere Olivenbäume im Garten, weil mein Mann ist Grieche und wir haben eine Olivenplantage in Griechenland. Und aber die hole ich auch nicht rein. Wenn die kaputt gehen, dann gehen die kaputt. Dann bringe ich mir das nächste Mal eine neue kleine wieder mit. Deswegen, ich habe keine, wo ich mir denke, ah, die hätte ich ja so gerne, wenn sie hier frosthart wäre. Nein, habe ich nicht. Tut mir leid.
Gut.
Du kannst mich auch nicht nach einer Lieblingsstaude fragen. Ich habe ganz viele Lieblingsstauden. Ich habe so Must-Haves, die ich total klasse finde, aber ich habe auch nicht irgendwie eine absolute Lieblingsstaude oder einen Lieblingsbaum. Habe ich nicht. Dafür finde ich viel zu viele Pflanzen wirklich, wirklich toll. Ich finde eigentlich finde ich fast alle Pflanzen toll. Es gibt so Pflanzen, die ich nie pflanzen würde. Also ich bin keine Koniferenliebhaber, wobei eine Eibenhecke finde ich klasse. Nee, ich finde irgendwie, jede Pflanze hat so auch so eine Daseinsberechtigung. So ich habe ja letztens die Kornelkirsche gepostet und habe da auch wieder erwähnt, dass die Forsythia ja null Wert hat und habe da auch ein paar böse Kommentare drauf bekommen, wo ich mir denke, ich fordere ja keinen auf, seine Forsythia abzuholzen. Ich will das nur erzählen, dass die so wertlos ist. Und dann kann ja jeder draus machen, was er will, ob er sie durch eine Kornelkirsche oder durch eine Scheinhasel ersetzt. Also, ja.
Genau, jeder sollte seine eigene Meinung haben und Fakten genau. Kann man nun mal nicht, kann man widerlegen natürlich, wenn man andere Fakten hat. Aber wenn es der derzeitige Stand der Wissenschaft ist, dann ist es so.
Genau. Also das akzeptiere ich auch bei meinen Kunden. Wenn ich denen irgendwas erzähle, dass die Pflanze hier rumkriepelt, weil die halt viel zu sonnig steht. Und die der Meinung sind, ja, wir möchten die aber hier behalten. Ja, dann versuche ich das nochmal zu erklären, dass die Pflanze vielleicht im Halbschatten glücklicher wäre. Und wenn die das nicht wollen, dann bleibt die da stehen. Es ist doch ihr Garten. Also da bin ich wirklich, ich versuche aufzuklären, ich versuche das immer so zu machen. Also ich bin wirklich von jeder Planung, die ich mache, bin ich überzeugt, dass das funktioniert. Es klappt nicht immer alles, weil dafür ist es immer noch Natur. Da kann immer noch irgendwie was schief gehen oder wir kriegen dann plötzlich doch nochmal einen ganz kalten Winter oder eine Pflanze versäuft, weil es dann plötzlich doch zu viel geregnet hat. Aber in dem Moment, wo ich es plane, bin ich der Meinung, das ist genau die richtige Pflanze für den Kunden und für den Standort und das wird richtig, richtig klasse.
Anja, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Sehr gerne, das hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ein erfolgreiches Gartenjahr. Es liegt ja immer noch vor uns und ich gebe dir hiermit mal die letzten Worte. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, ja. Das vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Gartenjahr ist schon im vollen Gange. Ja, Dankeschön.
Das war Das Grüne muss nach oben. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab und schreibt bei Fragen, Wünschen oder Anregungen einen Kommentar. Alles Weiterführende aus dieser Folge, wie zum Beispiel die Internetseite und den Instagram-Kanal von Anja, verlinke ich euch natürlich unter dieser Episode. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert einfach Das Grüne muss nach oben. Mich findet ihr auch auf Instagram, dort werdet ihr auch immer auf dem Laufenden gehalten. Ihr merkt, ein Blick in die Shownotes lohnt sich. Und jetzt heißt es erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.